Radio Spotting. 13 Autorinnen und Autoren, 13 Geschichten, 13 Orte, 13 Radiosender, 13 Wochen on Air. Radio Spotting ist Kunst im öffentlichen Raum und verbindet Literatur und Radiokunst mit der Kultur und Architektur der Stadt Linz. 13 renommierte Autorinnen und Autoren haben Geschichten und Texte zu bestimmten Orten in der Stadt verfasst, die den Stadtraum, seine Geschichte, Soziologie und Poesie literarisch aufnehmen. 13 Radiostationen sind an den bestimmten Orten in der Stadt Linz eingerichtet und strahlen akustische Werke mit begrenzter Reichweite auf einer gemeinsamen Radiofrequenz aus. Mit Hilfe eines Radioempfängers und der literarischen Texte haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, diese Orte zu erforschen und das Nicht-Sichtbare dahinter zu entdecken. Zu Fuß, am Fahrrad oder im Auto. So wird das Stadtbild feinfühlig aufgebrochen. Die Schauplätze der Geschichten erlangen neue Bedeutung und verdichten sich zu einem radiophonen Stadtplan. Auf diese Weise wird ein außergewöhnlicher und sinnreicher Zugang zu verborgenen Bereichen und abwechslungsreichen Geschichten geboten.
Hallo zur Sendung Radio Spotting. Mein Name ist Bernd Karnebitter und zusammen mit meinem Kollegen Clemens Bichler werden wir in dieser projektbegleitenden Sendereihe jeweils eine Autorin bzw. einen Autoren von Radio Spotting zu einer Lesung und zu einem anschließenden Gespräch einladen. Bevor unser heutiger Gast mit der Lesung beginnt, wird dieser im folgenden Beitrag kurz vorgestellt.
Herbert Christian Stöger. 1968 geboren, studierte Herbert Christian Stöger Kunst in Linz und Berlin. Ab 1996 erscheinen literarische Veröffentlichungen zwischen Schweden und Albanien. Nachzulesen in Facetten, Rampe und Schreibkraft, beziehungsweise in diversen Katalogen. 2002 veröffentlichte er Inzwischen, ein Lesebuch der Strategien zwischen Kunst und Literatur, und 2007 Im Schatten der Heringe.
In diesem Kopf geht nichts mehr vor. Ich habe immer schon davon geträumt, dass es irgendwo einen Ort geben muss, an dem man sich gänzlich verliert. Aber nicht in der Mitte einer Frau, sondern einen Ort, der auch nicht weit von dem eigenen momentanen Standpunkt sein muss. Und dass man dort all das abzulegen vermag, was einen erschwert, befreit, wovon man in der Nacht träumt und am Morgen schweißnass aufwacht. Vor 20 Jahren ist am Tummelplatz Günther Schädel ums Leben gekommen. Wenigen ist dieser Name noch ein Begriff. Vielleicht aber durch die Geschehnisse an diesem Ort noch in Erinnerung. Ich möchte meinen Namen vergessen. Am Morgen aufwachen und ohne eine Vergangenheit weiterleben. Eines Tages mit der Fähigkeit aufwachen, sich in eine andere Lebenssituation hineinzudenken und gleich selbst darin auftauchen. Ohne Traum. Sofort den Wechsel von einer tatsächlichen zur gedachten Wirklichkeit durchführen, aber mit der Gewähr, jederzeit wieder unbescholten zurückkehren zu können. Also angenommen, man würde vor etwas davonlaufen. Die Straße ist nicht besonders beleuchtet. Der Schnee, ob der wenig befahrenen Seitenstraße, tief. Die Altstadt hinter sich. Bis zu den Stufen, zum Schloss wird man aber nicht mehr kommen. Und die Promenade noch nicht in Sicht. Genau dort holt einen der Mörder ein. Man stolpert oder sieht sich davor oder doch danach um. Im Liegen erblickt man dann eine Person, die auf einen zukommt. Der Lauf einer Pistole kommt hinzu. Aber das Antlitz der Person hinter der Waffe paralysiert einen. Es ist das eigene Gesicht. Wie zur Hinrichtung hockt man bereit. Vielleicht, weil man sich selbst gegenüber schon lange schuldig gefühlt hat und man selbst scheint abzudrücken. Die Maske des anderen ist man selbst. Die Kugel rollt nicht nur den Lauf hindurch, das Projektil trifft nahezu ohne Verzögerung und ohne etwas dazwischen sackt man in den Schnee. Vom Kopf tritt Blut hervor. Die Kugel wird später im Schädel gefunden. Sie hat keinen Ausgang gefunden. Die Polizei hat keinen Mörder gefunden. Die Tatwaffe, vermutlich eine Pistole der Marke Frommer Stop oder Frommer Baby, Kaliber 7,65, eine ungarische Militärpistole, die im Ersten Weltkrieg verwendet wurde, konnte ebenfalls nicht gefunden werden. Die Kriminalisten stellten dies nach einem Schusstest fest. Ein Tatmotiv konnte nicht erfunden werden. Der Befund des Arztes danach: Das Projektil ist im Stirnbereich stecken geblieben. War die Eifersucht groß? Waren die Schmauchspuren aber zu gering, als dass die Polizei der betreffenden Frau weiter hinterher spürte? War die Rache also erfolgreich? Wenn ein Gedanke zum Ohr hinein und irgendwo an einer Schädeldecke stecken bleibt, kann man mit Unbehagen glücklich sein? Der Vorsprung des Täters beträgt 20 Jahre. Wie oft kann man in 20 Jahren um die Welt reisen? Die Vergangenheit ist immer schneller. Oder nicht so schnell, dass sie einen überholt und nie wieder sieht. In 20 Jahren ist man womöglich schon oft eingeholt worden. Oft bin ich über den Tummelplatz gegangen, obwohl es nicht immer eine Abkürzung bedeutete, aber allein zu wissen, dies war schon einmal der Ort, wo sich ein Leben radikal geändert hat, beendet worden ist, zieht mich an. Wäre es dunkel, es wäre Nacht, schliefe ich längst in meinem Bett und käme auf diesen Platz, würde ich eine Decke finden, verloren oder nur hingelegt neben dem Brunnen. Unter dieser stecken keine Gedanken, aber wäre sie noch warm, hätte sie jemand gerade erst benutzt, ist aber durch etwas aufgeschreckt worden und geflohen, hat fliehen können, begründet oder nicht. Die Beute liegt vor mir. Man kann den Gedanken ein wenig durch Sport entfliehen. Dabei kann man sich auch verletzen. Wie beim Schneiden eines Apfels. Gleich, ob das Messer scharf oder stumpf ist. Eine Verletzung bewegt die Gedanken, reißt einen aus dem Moment. Die Möglichkeit, es wieder ungeschehen zu machen, gibt es nicht. Man hofft auf Heilung, auf Vergessen. Gegenstände, Plätze erinnern und sei es nur ein Apfel. Aber mitunter ist mir das Gefühl, sind die Gedanken verwundet worden und die Unsicherheit wächst. Die Wunde ist längst wieder verheilt, aber etwas bleibt. Außer vielleicht einer körperlichen Narbe. Eine seelische. Damit gilt es nun zurechtzukommen. Besonders spät nachts, wenn die Unsicherheit wieder hervorkommt, beim Überqueren eines bestimmten Platzes. Man kann natürlich auch auf die verheißungsvollen Wunder der Medizin setzen. Um den Todesfall würde einen dann irgendwann irgendwer wieder auferwecken, wenn man zuvor eingefroren worden wäre. Vielleicht auch nur das Gehirn. Und man erwacht in etwa 20 Jahren und hat bereits einen Namen. Aber die Füße, die einen tragen, sind nicht mehr die gleichen, an die man sich erinnern kann. Wie auch das Gesicht im Spiegel. Der Reisepass wird nicht mehr gültig sein. Aber mit diesem Ausweis wird man ohne dies, unter diesen Umständen, mit diesem Namen und einer derartigen Veränderung der Physiognomie nicht so schnell wieder sich selbst in ein fernes Land entfliehen können. Stattdessen könnte man mit der wiedererwachten Erinnerung ein Phantombild erstellen lassen oder wüsste sogar den Namen des Täters, würde man ermordet worden sein. Da dies alles noch nicht zutrifft und ja die meisten Opfer nicht konserviert wurden, wird man andere Möglichkeiten zum Herausfinden des Mörders anwenden müssen. Die kriminalistische Technik hat sich entwickelt. Alte, damals unbedeutende Spuren könnten bedeutend werden. Es könnten inzwischen auch andere Dokumente aufgetaucht sein. Aber vielleicht trifft es mittlerweile nicht nur den Täter, sondern auch dessen Kinder. Da wird aus einem Elternteil ein Mörder. Fotos werden nach der Aufdeckung in den Zeitungen erscheinen. Diese entlarvte Person steht dann in der Küche und kocht ein letztes Mal für die Kinder, die längst wissen, es wird das letzte Mal sein, dass so und hier für sie gekocht wird. Und sie werden nicht nur Angst bekommen, weil sie einen Menschen hinter Gitter verlieren werden. Sondern das Vertrauen ist verloren und eine bestimmte Angst macht sich breit, auch wenn sie um das eigene Leben wohl unbegründet sein mag. Das Leben wird für die Betroffenen nicht mehr so weitergehen. Es muss ein Schlussstrich hinter all das gezogen werden. Mit jedem Bissen denkt der Bub an seine Freundin, die bald ein Kind von ihm bekommen wird. Aber soll er das jetzt noch sagen? Soll er sich nun darüber freuen, wenn auch er durch diese Lebensveränderung des Elternteils eine eigene erfährt? Auch seine Freundin wird es erfahren. Und er überlegt noch zu sagen, gut ist das Essen, aber hoffen, mein bald geborenes Kind wird mich noch erleben. Das könnte in Köpfen vorgehen, nur nicht mehr im Kopf von Günther Schädel. Er hatte am Abend des 26. Februar 1988 noch über die Olympischen Spiele in Calgary geschrieben, um dann gegen 23.15 Uhr von der Redaktion in die Altstadt zu einer Lokaltour aufzubrechen. Im letzten Lokal wurde er etwa um 3.30 Uhr gesehen und er machte sich auf seinen Heimweg. Das Taxi kam zu spät. Auf dem Turnierplatz war der Schnee bereits rot gefärbt. Der noch im Leben steckende Körper erlag aber 2 Stunden später dem Schuss. Der Taxilenker alarmierte die Rettung. Die Rettung alarmierte den Notarzt. Der vollbringt eine Wiederbelebung. Aber im Krankenhaus stellt sich der Tod wieder ein. Und das Leben nicht wieder hinten an. Die vermeintliche Sturzverletzung entpuppte sich als Schussverletzung, die neben dem rechten Ohr entdeckt wurde. Vielleicht habe ich davor nie von diesem Mord gehört oder gelesen. War allein das Überqueren dieses Platzes Hinweis genug? Der angstvolle Weg von meiner damaligen Schule zu dem Haus am Tummelplatz, wo 5 Zahnärztinnen in einem großen Saal auf die Kinder einer Volksschule warteten. Auf einer langen Bank zu sitzen und warten bedeutete die erste Verurteilung. Man malte sich aus, wie alt die älteste Ärztin wohl sein mochte. Und dorthin verbohrte sich der mögliche Schmerz dann. Man wurde aufgerufen und musste genau auf jenem Stuhl Platz nehmen, dorthin man am wenigsten wollte. Zur ältesten Zahnärztin, die mit ihren weißen Haaren und den zittrigen Händen genau das Gegenteil von Erfahrung und Sicherheit ausstrahlte. Das Eckhaus am Tummelplatz Richtung Altstadt war vor mehr als 30 Jahren dieser Ort. Für einen kleinen Bub ein Ort des Grauens, wie zum Beispiel damals auch die Zahnklinik in der Rainerstraße. Manche kauen ein Leben lang an solchen Erinnerungen. Einmal eingeführt ins Leben, schreibt sich diese Angst in Körper und Gedanken fest, als würde man ein Leben lang immer beim Gehen zurückblicken und ein leichtes Stolpern zum falschen Augenblick bringt einen tödlichen Sturz mit sich. Das Auto, das man hinter sich fürchtet, kann einen auch von vorne überfahren, wenn man immer nur zurückblickt. Auf dem Tummelplatz trafen sich der, der leben wollte, und jemand, der dies verhindern wollte. Eine bestimmte Willensstärke war des anderen Schwäche.
Radio Spotting.
Ich darf ganz herzlich Herbert Christian Stöger bei uns im Studio begrüßen. Hallo.
Ja, hallo.
Durchs Interview führen Bernd Kranewitter und
Clemens Bichler.
Herbert, den Anfang deines Textes lese ich fast ein bisschen zynisch. Er birgt eine Fassungslosigkeit darüber, wie ein Mörder über 20 Jahre mit seiner Tat, seinem Verbrechen leben kann. War es deine Absicht, den Mörder dadurch indirekt anzusprechen?
Naja, es könnte sein, dass man da wieder was heraufbeschwört, aber vielleicht auch nicht nur dem... Ja, den Mörder, wahrscheinlich auch vielleicht im Bewusstsein den, der quasi gestorben ist, ja, kann man ja vielleicht überlegen, naja, wenn man Gedanken aussendet, dass es wieder was bewirkt, ja, oder dass vielleicht wieder die Polizei in der Schiene ermittelt, ja.
Ich habe herausgefunden, dass aufgrund von einem Krone-Artikel letztes Jahr, 2008, die Ermittlungen jetzt wieder weitergehen.
Nee, hast du das gelesen? Ja, ich hab's auch gelesen, ja, aber ich weiß nicht, ob es ein Kronartikel, ich glaube, es war von den Nachrichten. Ja.
Es scheint so, als ob du dich stellenweise mit dem Täter zu identifizieren versuchst, indem du dich in die Familie des Täters hineinversetzt. Siehst du den Titel der Geschichte, in diesem Kopf geht nichts mehr vor, somit als Resümee für diese tiefe Sehnsucht nach Selbstauflösung und Vergessen?
Naja, der Titel bezieht sich ja auch auf den Herrn Schädel, weil eigentlich in dem Kopf ja nichts mehr vorgeht und der hat gleichzeitig einen Tod gefunden, auch durch einen Kopfschuss, ja, was ja sehr merkwürdig ist, wenn man so heißt. Aber die Identifikation also mit dem Mörder ist ja insofern auch vielleicht aus kriminalistischer Hinsicht irgendwie interessant, weil wahrscheinlich also die Polizei auch so damit befasst. Ja. Was könnte der Täter denken? Ja? Oder was denkt sie der noch immer? Ja? Also auf das hin auch wieder, was du gesagt hast, ja, was geht im Kopf des Mörders noch vor? Ja? Oder der Mörderin? Ja?
Wie war denn eigentlich die Ideenfindung? Gab es da zuerst den Ort oder war es die Geschichte, die dich sowieso interessiert hat?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das sind eben wie im Text da sind verschiedene Sachen, die da zusammengekommen sind. Ich habe immer schon so im Kopf gehabt, da ist ein Mord passiert, weil ich da immer sehr oft vorbeigegangen bin. Und dann habe ich eben recherchiert aufgrund von dem Projekt. Und es hat sich tatsächlich ausgestellt, dass meine Erinnerung, die ist ja immer nicht ganz so präsent ist, dass man weiß, wie man sich erinnert, an was man sich tatsächlich erinnert, ob es irgendjemand erzählt hat. Ja. Und auf dem Grund bin ich dann auch ja, zu dem gekommen. Ja. Und das gleichzeitig dann auch noch mit diesem Zahnarztgeschichte, ja. Aber es war immer schon ein Ort irgendwie, der mich, ja, besonders irgendwie bewegt hat, ja. Das ich aber nicht genau weiß eigentlich, warum, ja. Das ist immer so, wenn man so Plätze in Linz sucht, ja, die wirklich irgendwie vielleicht auch aufgeladen sind, ja. Da war das für mich genau der Platz irgendwie da an dem Ort, da ist irgendwas, ja. Eine Aura, ja.
Es ist ein besonders dunkler Ort für dich?
Naja, in der Nacht schon, ja. Also es ist durchaus vielleicht ein bisschen unangenehm dort vorbeigehen, ja. Also weil natürlich ist ja die Geschichte, wenn man dann, man hat den Blick zum Schloss da hinauf, ja, das ist schon sehr interessant und es ist ein Platz, der eigentlich der hat keinen Nutzen eigentlich, ja. Das ist bloß vorbeigehen und wahrscheinlich gehen aber auch nicht so viele Leute dort vorbei. Aber obwohl es eigentlich so die Altstadt ist genau daneben und man kann jederzeit da vorbeigehen, aber ich glaube, dass dieser Platz dort sehr ungenützt ist. Ja.
Glaubst du, dass das vielen Leuten bewusst ist, dass einerseits jetzt ein Mörder herumläuft seit 20 Jahren und dass der Ort für viele Leute so ein dunkler Fleck ist? Glaubst du, dass das den Leuten bewusst ist?
Tja, naja, was ich glaube. Nein, glaube ich nicht, aber ja, ich weiß es nicht. Ja,
ja zumindest
ich
weiß jetzt. Nicht,
naja, aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und die haben sich schon an die Geschichte erinnern können, ja. Mhm. Also, sagen wir mein Alter, ja.
Wir haben jetzt eine persönliche Sicht des Ortes von dir gehört. Glaubst du, dass dieser Ort auch eine stadtpolitische Bedeutung hat? Eine gesellschaftliche Bedeutung hat?
Na, jetzt hat er wieder Bedeutung bekommen, weil er ja quasi jetzt so ein Aussichtsort ist für den Anbau des Schlosses, ja. Also insofern könnten dadurch wieder mehr Leute hingehen, weil das halt wieder ja, aufgewertet worden ist, ja. Also wenn das da drüben, ja, revitalisieren und wird vielleicht, aber was dort noch gebaut wird, ja, weiß ich nicht. Momentan fahren ja nur Autos dort, aber durch das kann sich auch wieder was ändern, ja.
Ja, jetzt, du schreibst ja über die kriminalistische Technik, die sich weiterentwickelt hat. Siehst du den Text eigentlich als Aufruf für die Polizei, da weiterzutun und weiter zu forschen?
Ja, eigentlich schon. Also das habe ich mir eigentlich, ja, oder naja, man hat immer so eine Intention, aber ja, wenn man über was schreibt und es wird halt irgendwie publiziert, ja, dann kann man ja vielleicht was dadurch bewirken, ja.
Es hat auf jeden Fall eine gewisse Kraft, also so wie du das recherchiert hast. Und so wie du dich identifiziert hast mit dem Täter und mit dem Opfer, hat es sicher Potenzial, dass das in Leuten was bewirkt, bewirken kann. Du schließt dir dann im Text mit einer persönlichen Erinnerung ab an die Zahnärztinnen am Dummelplatz.
Ja.
In welcher Verbindung steht das dann jetzt mit dem Rest des Textes?
Ja, die Verbindung ist das Darübergehen, also das ist also eine doppelte Erinnerung gewesen, ja. Aber ja, es hat tatsächlich jetzt nichts unbedingt mit dem zu tun, ja. Das ist eine persönliche Sache, ja. ein persönliches Grauen. Ja. Es kommt darauf an, wenn man in der Zeitung liest, jemand ist ermordet worden, man hat zu der Person auch keinen Bezug, dann wird es dann, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig beschäftigen. Ja. Wenn man aber mit einem Ort quasi so, als Kind gerade, ja, und Zahnarzt ist auch nicht mehr so eine Sache, ja, wenn man mit dem immer konfrontiert worden ist und das ist dann auch noch in Erinnerung, ja, dann hat man diesen persönlichen Bezug und ja, funktioniert auf dieser Ebene. Ja.
Mir ist aufgefallen beim Lesen, dass du den Text relativ ruhig gelesen hast und sehr viele Pausen einbedacht hast. Ist dir wichtig, dass der Rhythmus des Textes eindringlich wirkt dadurch? Ist dir der Rhythmus und die Musikalität im Text wichtig?
Naja, das hängt aber auch damit zusammen, also mit meiner Stimme. Also wenn ich ruhiger spreche, ist es einfach mir leichter zu artikulieren oder das, ja, weil sonst man könnte sich ja mehr verhaspeln. Ja. Und das ist so einfach. Ja. Und der Text ist ja nicht irgendwie was wahnsinnig Aufgeregtes oder muss nicht irgendwie schnell gelesen werden, sondern geht es ums Verstehen. Ja.
Du schreibst ja, du gehst über diesen Platz und dieser Platz zieht dich an, weil dort ein Leben radikal geändert worden ist, weil dort ein Leben beendet worden ist. Das hat schon eine gewisse Härte. Und wenn ich denke, was bedeutet Veränderung für dich? Wodurch können Dinge verändert werden? So muss ich vielleicht den Schluss ziehen, dass es nur über wirklich harte Handlungen und machbar ist.
Ja, leider, ja, es ist immer radikal. Also wenn man eine Veränderung machen will, dann muss man es radikal machen, damit es auch was bewirkt. Ja. Und ich bin durch das eben auch, bin ich sicher jetzt öfter dann über den Platz wieder gegangen. Ja. Also einfach nur, ja, weiß nicht, Inspiration, aber einfach, ja, mir das auch wieder in Erinnerung zu rufen. Ja.
Wenn ich sehe das, also jetzt, als ich am Platz war und die Videoaufnahmen gemacht habe für die Website, das war später Nachmittag und die Sonne geht hinterm Landestheater unter und deckt den Tummelplatz in lange Schatten ein. Und da ist mir die Geschichte eingefallen und so diese Assoziation zu dieser Schattenwelt auf dem Platz, zu dieser morbiden Stimmung eigentlich. Wie würdest du die Vertonung sehen? Würdest du die eher so der Nacht zuordnen, der Stimmungswelt der Nacht? Oder kann es durchaus am Tag passieren?
Naja, Vertonung natürlich mit Nacht, aber die Nähe zur Altstadt zum Beispiel ist so ein spezieller Reiz. Ja. Ich meine, er ist selber eben auch von so einer Lokaltour gekommen. Ja. Also er sollte auch schon irgendwie für mich damit was zu tun haben. Ja.
Wie ist denn dein Bezug zur Musik generell?
Ja, ich höre gerne Musik, sehr unterschiedliche Musik. Ja. Kann man nicht grundsätzlich ausschließen, außer volkstümliche Musik, die mag ich nicht. Aber sonst, gerade auch experimentelle Musik.
Wenn du an einem Text arbeitest, hörst du Musik dabei oder lässt du die beeinflussen durch Klangstimmung?
Ja, eigentlich schon, ja, weil das ist irgendwie sehr, also es muss aber bekannte Musik sein, also es kann nicht irgendwie was Neues sein, was ich noch nicht gut kenne, weil das lenkt mich wieder ab, ja. Aber andere Musik bringt mir dann einfach wieder zu einer gewissen Stimmung und alle anderen Nebengeräusche dann kommen einfach weg, ja. Mhm. Das ist sehr angenehm, ja. Mhm. Durchaus fürs Schreiben hilfreich, ja. Mhm. Nicht fürs Korrigieren, aber fürs Schreiben. Ja, vielleicht nur, also zu dem mit dem Sohn quasi, ja, der sich ja Gedanken macht darüber, ja, möglicherweise Gedanken macht, das weiß ich auch nicht. Das sind alles halt natürlich hypothetische Annahmen, aber einfach so, was zum Beispiel auch mit so einem Mörder passiert, ja. Das wäre so für mich so, ja, eine Ausgangsposition gewesen, was passiert in dieser Familie, ja. Der hat quasi, ja, 20 Jahre, da gibt es wieder dann jemanden, der auch 20 Jahre ist oder vielleicht der Öter, ja, und der hat das vielleicht auch irgendwie mitgekriegt oder was haben die mitgekriegt, ist da irgendwas gewesen, ja. Es könnte ja sein, dass dann auch so andere Personen nur, die wieder an diesen, Ereignis irgendwie dran denken und dass da irgendwas war, ja. Also nicht nur eben dieser Täter, sondern auch andere, die diesen Täter vielleicht kennen, ja. Oder Täterin, ja.
Das war ja das, was ich auch ganz stark rausgelesen habe in der Identifikation mit der Familie des Mörders. Mhm.
Man bringt da andere Personen dann wieder in das hinein. Also jede Art der Aktion oder das, was man tut, das ist ja nicht nur für den einen singulär, sondern das zieht andere Menschen auch wieder hinein. Ja. Und da kann ein ganz normaler Mensch scheinbar von außen, ja, hat irgendwie so eine Tat vollbracht und kommt dann ins Gefängnis und letztendlich, ja, je näher man verwandt oder verbandelt ist mit dieser Person, die wird auch in das hineingezogen. Ja. Also das ist ja nicht nur, dass man dann nur eine Person sehen darf.
Ja. Also der spannende Moment in diesem Text für mich ist ja, dass du mit diesem Täter in gewisser Weise liebäugelst. Das ist einfach ein radikaler, revolutionärer Zugang für mich. Und ich will ja nicht behaupten, dass du die Tat für gut heißt, aber ja, es ist einfach dieser kontroverse Punkt, der sicher die Spannung erzeugt.
Also sagen wir mal, die Zuhörer oder Leser, ja, dass man die herausfordern sollte, ja, weil gerade wird, ja, nur einfach was zu sagen, so und so, das fordert vielleicht zu wenig heraus, ja, also da lehne ich mich wahrscheinlich lieber hinaus und wähle eine radikalere Version, ja. Das ist halt immer mehr, man macht sich natürlich angreifbar auch dadurch, ja. Aber dadurch kann der Diskurs auch entstehen und kann vielleicht mehr aufbrechen, als wir nur reine Berichterstattung, ja, das sehe ich in den Zeitungen.
Dann bedanken wir uns für das Interview.
Ja, gerne.
Auch mein Dank an Herbert Christian Stöger.
Radio Spotting. Literatur trifft auf Soundart. Radio an 13 Orten in Linz. An der schönen Donau. Komponisten und experimentelle Musiker gestalten einen radiophonen Stadtplan. Deadline für die Einreichung der akustischen Werke ist der 26. Juli 2009. www.radiospotting.net